SWR 2 Forum.
Mission misslungen. Wie sinnvoll sind Auslandseinsätze? Am Mikrofon ist Martin Durm. Afghanistan, Irak, Libyen, die Liste verfehlter Interventionen ist lang und der sang- und klanglose Abzug der letzten deutschen Soldaten vom Hindukusch spricht für sich. 160.000 Mann und auch Frauen hat die Bundeswehr allein nach Afghanistan geschickt. 20 Jahre war die Truppe vor Ort in Kunduz, in Masar-i-Sharif. Sie haben Brunnen gebohrt, sie haben kämpfen müssen, sie haben auch Verluste hinnehmen müssen. Und nun, da das alles vorbei ist, hat sich die Lage im Land nicht verbessert, sie hat sich stattdessen dramatisch verschlechtert. Die Taliban rücken vor, Afghanistan ist instabiler denn je, womöglich droht ein neuer Bürgerkrieg. Was also außer Verlusten haben derartige Auslandsmissionen gebracht? Was bewirken sie und warum ist die Bundeswehr eigentlich noch in Mali, hat heute sogar dort das Kommando für eine europäische Ausbildungsmission der dortigen Armee übernommen, die nebenbei gesagt in diesem Jahr zweimal geputscht hat. Das alles diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Mit dabei ist Professor Herfried Münkler. Er ist Historiker in Berlin und er hat sich auch intensiv mit den Kriegen von heute befasst. Mit Professor Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er hat gerade eine Studie zu Auslandseinsätzen publiziert. Und mit Wolfgang Bauer. Er ist Reporter der Zeit, der zigmal aus Afghanistan berichtet hat, auch von anderen Kriegsschauplätzen. Herr Bauer, gerade waren Sie noch mal in Kabul, auch in Kandahar. Jetzt, da die letzten internationalen Truppen das Land verlassen und die Taliban auf dem Vormarsch sind, was geht da in den Leuten, denen Sie begegnet sind, vor? Macht sich Weltuntergangsstimmung breit?
Ich bin vor 3 Wochen aus Afghanistan zurückgekommen und die Situation ist einfach desolat. Sie hatten vorhin die Frage gestellt, ob man einen neuen Bürgerkrieg fürchten muss. Es gibt schon lange diesen Bürgerkrieg, der mit jeder Woche im Moment blutiger wird. Und ich glaube, selbst die pessimistischen Beobachter sind schockiert darüber, wie schnell nach Abzug der US-Truppen dieses Gebilde vom Westen unterstütztes Afghanistan im Moment in sich zusammenfällt. In 7 Tagen haben die Taliban 60 Distrikte erobert. Das ist wie so ein Domino-Effekt. Die Taliban haben wirklich einen Siegeszug durch das Land gestartet. Fast alle Verteidigungspositionen sind von den Taliban durchbrochen worden. Durch das Fehlen der ausländischen Truppen, die so ein bisschen waren, glaube ich, wieder Goldstandard, ne, für eine Währung. Also so eine Garantie, dass im Hintergrund noch Hoffnung ist, logistische Hoffnung zumindest, sind die Truppen und die Polizeikräfte offenbar tatsächlich demoralisiert, verlassen oft kampflos ihre Position. Vor wenigen Tagen sind Tausende von afghanischen Soldaten nach Tadschikistan geflohen, weil mittlerweile die Taliban auch dazu übergegangen sind, die Grenzübergänge zu besetzen. Also was ganz was Neues. Große Teile des Nordens sind mittlerweile unter Kontrolle der Taliban.
Wo die Bundeswehr war auch.
Genau, also Masar-i-Sharif ist noch in Hand der Regierung, aber drumherum ist sehr viel Taliban. Faizabad, Badakhshan, da war die Bundeswehr ebenfalls, galt lange als eine der sichersten Gegenden in Afghanistan, ist in Panik. Auch von dort sind eben Soldaten nach Tadschikistan geflohen. Und ich habe Bilder gesehen, Videos von Familien, von Regierungsangehörigen, die in Panik in die Flugzeuge nach Kabul gegangen sind, um nach Kabul zu fliehen. Ich war in Kandahar gewesen, da wo ja die Taliban-Bewegung entstanden ist. Und Kandahar ist belagert. Ein Distrikt nach dem anderen fällt in die Hände der Taliban. Ich habe mir angeguckt, die US-Basis, eine der größten US-Basen, ich will behaupten, der Welt, noch vor 10 Jahren mit bis zu 50.000 Soldaten, 800 Starts und Landungen in der Stunde. Jetzt sind es noch 12. Und die Amerikaner haben dieses ganze Gelände über Nacht, ohne sich zu verabschieden, ohne sich mit den afghanischen Kräften zu koordinieren, verlassen. Dieses ganze Gelände ist leer und wird im Moment geplündert.
Klingt, Herr Bauer, nach rette sich, wer kann. Herr Münkler, niemand in der Bundesregierung will das heute so nennen, aber jetzt, da alle flüchten, demnächst auch die letzten amerikanischen Soldaten gehen. Jetzt müsste man doch eigentlich ehrlicherweise sagen, der Westen, auch die Deutschen, wurden in Afghanistan geschlagen. Wir haben eine Niederlage erlitten. Wir sind am Hindukusch gescheitert. Oder sehen Sie das anders?
Ja, ich würde sagen scheitern. Niederlage ist es nicht, denn sagen es ja kein Ereignis im Kampf, sondern ein Scheitern an Zielen, die zu hoch gesteckt waren. Ein Scheitern daran, dass man Zeit nicht als eine strategische Ressource begriffen hat. Nach 20 Jahren kann man sagen, haben die Taliban und andere den westlichen Willen mürbe gemacht, weiter dort auszuharren. Und dann kommt dieses Misstrauen zum Tragen. Das Misstrauen der Amerikaner in die afghanische Armee, denn es gibt nichts Schwierigeres militärisch betrachtet, als einen solchen Rückzug zu organisieren, dass man da nicht so die letzten Einheiten verliert. Und deswegen sagt man das besser auch den eigentlich Verbündeten nicht, weil man nicht glaubt, dass sie das nicht weitergeben an den Gegner. Und das führt dazu, dass kaskadenförmig sich die Strukturen auflösen. Und man kann sagen, na gut, das Drehbuch ist eigentlich schon geschrieben und es wird danach ablaufen. Und ich würde mal sagen, das ist keine riskante Prognose. In einem halben Jahr ist Afghanistan Talibanland.
Herr Münkler, warum fällt es eigentlich, egal ob in Washington oder in Berlin, verantwortlichen Politikerinnen und Politikern so schwer, Scheitern einzugestehen, dieses Scheitern am Hindukusch einzugestehen?
Naja, weil man dann ja gewissermaßen sagt, wir haben uns auf ein Projekt eingelassen, von dem wir vorher nicht hinreichend überlegt haben, was es bedeutet. Und das Geld, das wir dafür ausgegeben haben und die Verluste, die wir dafür in Kauf genommen haben, sind letzten Endes vergebens gewesen. Und diejenigen, die noch in irgendeiner Weise damit Verantwortung tragen, werden diese Vergeblichkeit nicht kommunizieren. Das ist dann ein Vorgang, den die nächste Bundesregierung, also vielleicht ab dem Herbst, sagen kann. Jedenfalls diejenigen, die nicht in die Prozesse involviert waren. Das ist, denke ich, jetzt nichts Aufregendes, weil ja gleichzeitig in der Öffentlichkeit doch ziemlich klar ist, dass es ein Scheitern ist. Und das Beste, was man damit anfangen kann, ist daraus zu lernen, also zu analysieren, warum man trotz unendlicher technologischer, technischer, organisatorischer Überlegenheit nicht in der Lage war, seine Ziele zu erreichen.
Herr Keim, dieser sang- und klanglose Rückzug, hat das womöglich auch etwas damit zu tun, wenn das Scheitern offiziell eingestanden wird, dann müsste man auch den Angehörigen von 59 gefallenen oder bei Unglücken ums Leben gekommenen Soldaten erklären, das war alles umsonst?
Herr Mögler hat es ja schon angedeutet und ich kann ihm nur zustimmen. Der Einsatz ist über 20 Jahre, knapp 20 Jahre verfolgt worden, was ja für eine westliche Demokratie mit wechselnden Regierungen schon bemerkenswert an sich ist. Dieses Kontinuum über 20 Jahre. Und es sind gewaltige Ressourcen investiert worden, finanziell, materiell, institutionell und, um einen ganz altmodischen Ausdruck zu benutzen, auch was den Blutzoll betrifft, Sie haben die Zahl genannt. Und das ist natürlich eine schmerzliche Perspektive. Das Finanzielle mögen wir noch wegstecken. Im Kontext der Covid-Pandemie haben wir mit ganz anderen Summen operiert. Von daher würde ich das nicht zum zentralen Argument machen. Aber dass die politische Klasse, die Bundesregierungen der letzten 20 Jahre einräumen müsste letztlich, dass das Sterben von 59 Bundeswehrsoldaten vergebens gewesen ist, gemessen an den angegebenen Zielen. Das ist eine Situation, die ist für die Bundesrepublik ein Novum.
Zumal, das muss man ja auch sagen, es wurden insgesamt fast 3000 ausländische Soldaten in diesen 20 Jahren getötet und es fielen, das ist nur eine grobe Schätzung, etwa 215.000 Menschen diesem Krieg, also vor allem Afghanen, diesem Krieg zum Opfer.
Ja, und das ist sozusagen die historische Sonderstellung des Afghanistan-Einsatzes, der die gesamte Bundeswehr ich bin fast versucht zu sagen, die gesamte deutsche Sicherheitspolitik in den letzten 20 Jahren transformiert hat. So viele vergleichbare andere Einsätze hat es ja nicht gegeben. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal dieses Einsatzes. Der Kosovo-Einsatz ist vergleichsweise glimpflich, vergleichsweise erfolgreich zu Ende geführt worden. Er läuft immer noch, aber nur mit einer marginalen deutschen Beteiligung. An der Libyen-Operation war die Bundeswehr nicht beteiligt. Dementsprechend haben wir nur die Afghanistan-Operation. Und da lernen wir gerade, wie schwer sich die Politik tut, das zu einem Ende zu führen und abzubinden. Und wir sehen das ja nicht nur an dem schwierigen Umgang mit dem Begriff Scheitern. Wir merken das an dem schwierigen Umgang mit Ideen, das Ganze zu bewerten oder gar zu evaluieren, die im Moment durch Berlin kreisen. Und wir merken das auch ganz symbolisch an dieser doch kläglichen Beteiligung der deutschen Politik am militärischen Empfang in der vergangenen Woche, wo ja die Bundesverteidigungsministerin nicht präsent war, wo kein Vertreter des Parlaments, keine Vertreter des Parlaments dort gewesen sind. All das sind Varianten desselben Problems, des fehlenden Umgangs, der fehlenden Erfahrung, solche Einsätze zu Ende zu führen.
Die Deutschen tun sich ja von Anfang an schwer, auch die richtigen, passenden Begriffe zu finden. Erst ging es darum, ob man das Ganze Krieg nennen kann. Jetzt geht es darum, ob man von einem Scheitern reden kann. Herr Bauer, Sie waren ja viel unterwegs, haben auch mit anderen Truppen Kontakt gehabt. Wie haben eigentlich Amerikaner, Briten, Franzosen über das deutsche Einsatzkontingent gedacht, das ja am Anfang noch im damals ruhigen Norden stationiert war? Wie redete man über die Deutschen bei anderen Truppenteilen?
Ich glaube, die Deutschen haben da keine große Rolle gespielt, weil sie ja nur ganz kurzfristig im Kampfeinsatz gewesen sind und ansonsten eine logistische beratende Funktion hatten und nicht sonderlich sichtbar gewesen sind, auch absichtlich eingesetzt wurden in den damals sichersten Bereichen von Afghanistan. Also ich glaube, der Einsatz der Bundeswehr war für nun die deutsche Innenpolitik und für die Bundeswehr an sich bedeutsamer als jetzt für Afghanistan und das militärische Kräfteverhältnis in dem Land. Ich will aber noch mal auf eins eingehen. Ich glaube, Herr Keim oder Wansisadum hat gesagt, waren die Toten vergeblich. Es sind viele Soldaten gestorben und letztlich hat man das Land nicht befrieden können. Ich glaube aber, dass diese Opfer trotzdem nicht vergeblich gewesen sind, weil man muss ja gleichzeitig auch schauen, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Dass Hunderttausende an Mädchen und Frauen eine Schulausbildung bekommen haben. Dass das Gesundheitswesen deutlich verbessert werden konnte. Dass viele Menschenleben gerettet werden konnten auf diese Art und Weise. Das steht auf der anderen Seite der Bilanz. Und das sollte man, finde ich, auch nicht vergessen. Zustimmen durch allen Vorrednern in der Analyse, dass die Deutschen ohne Konzept in dieses Land gegangen sind und ohne richtig zu wissen, was sie denn da wollen. Ich glaube, das wurde überwiegend entschieden aus einer reinen Bündnistreue gegenüber den USA heraus. Auch die Wortwahl war ja ähnlich wie die der amerikanischen Politiker zu dieser Zeit. Und man hatte weder ein langfristiges Konzept noch eine Idee von diesem Land gehabt, was sich jetzt natürlich dann in unseren Diskussionen furchtbar rächt.
Darf ich was sagen?
Gut, Herr Keim, bitte.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will die Errungenschaften, die Sie gerade angesprochen haben, nicht kleinreden und wer will sich dagegen stellen und wer will sie schlecht finden. Aber ich finde es ganz bezeichnend und das finde ich so gerade prototypisch für die deutsche Debatte, dass wir einen Militäreinsatz daran messen, was er im Zivilen erreicht hat. Und ich glaube, das ist ein Grundproblem des deutschen Umgangs mit Auslandseinsätzen, spezifisch in Afghanistan. Wir werden ja auf Mali sicher noch zu sprechen kommen. Man könnte das verallgemeinern. Dass wir daran eine Militäroperation daran messen, wie viele Mädchenschulen sie gebaut hat, wie die Frauenrechte gesichert worden sind und welche Fortschritte sie im Gesundheitswesen erzielt hat. Sozusagen die Zivilisierung, die zivile Übertünchung eines Militäreinsatzes. Ich glaube, das ist kein Charakteristikum der deutschen Debatte der letzten 20 Jahre. Und ich glaube, das ist ein Baustein dessen, was wir beschreiben, dass die bundesrepublikanische Öffentlichkeit sich ein falsches Bild, vielleicht nicht von Afghanistan gemacht hat, aber ein falsches Bild von dem, was die Bundeswehr dort tut.
Herr Münkler, Sie haben gesagt, dieser Abzug sei eine historische Zäsur. Warum?
Es ist eine Zäsur, insofern natürlich die Streitkräfte, das ist, glaube ich, das, was bleibt, danach andere sind. Die Bundeswehr von heute ist nicht mehr die Bundeswehr von vor Afghanistan. Da hat sich sehr viel verändert an der Einstellung, an den Mentalitäten und derlei mehr. Da muss man drüber überlegen, ob man das will oder ob man das nicht will. Welche Folgen das hat, das wird bei uns in der postheroischen Gesellschaft ja in der Regel unter posttraumatischen Belastungsstörungen diskutiert. Aber es gibt auch so etwas wie die Herausbildung eines eigentlich nicht mehr erwarteten Typ des Kämpfers, der damit verbunden ist, also vor allen Dingen im Bereich der leichten Infanterie, Fallschirmjäger, Gebirgsjäger. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, da würde ich gerne nochmal das aufnehmen, was Herr Bauer gesagt hat, wenn er sagt, naja, aber es wurden so und so viele Mädchen in Schulen geschickt und so viele Maßnahmen zur Gleichstellung. Ja, aber das wird natürlich episodisch sein, denn mit dem Zusammenbruch der gegenwärtigen Ordnung wird das verschwinden. Und die kognitiven und mentalen Ressourcen, die diese Frauen angesammelt haben, werden sie sinnvollerweise eher verbergen müssen, wenn sie Bestrafung oder gar dem Tod entgehen wollen. Das heißt, Afghanistan kehrt zurück tendenziell in eine Situation davor und das, was erreicht ist, kann nicht auf Dauer gestellt werden. Das ist das Bittere dabei, das muss man dann auch festhalten. Es gibt dann ein paar Leute, ob die glücklich sind oder aber in eine langfristige Depression hineingeraten, die sich retten können und nach Deutschland kommen. Aber hier müssen sie sich dann ein weiteres Mal umstellen, denn die Erwartungen, die sie als Agenten der Modernisierung in Afghanistan verbunden haben, werden ihnen hier nicht sehr viel weiterhelfen.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Herr Münkler, ist nicht alles episodisch, was passiert? Also was sind denn die Erwartungen an Außenpolitik? Was sind die Erwartungen an solche Einsätze? Ich glaube, es wird weder für Mali noch für Afghanistan irgendeine Lösung da sein, die dauerhaft ist. Alles ist episodisch, alles muss von Jahr zu Jahr quasi neu verhandelt und neu eingestellt werden. Und deshalb, ich glaube, solche Einsätze muss man anders verstehen. Ich glaube,
Aber da muss man sie anders anlegen, nicht?
Sicher,
dann macht man das wie in der Kampfsportart rein raus. Sozusagen, ja, man baut keine Vulnerabilitäten auf, sondern interveniert, zerschlägt Al-Qaida und zieht wieder ab, nicht? Mit allen Folgen, die das hat für das Land. Die Vorstellung war eine andere. Einsatz wurde in Deutschland kommuniziert als die Transformation Afghanistans in Richtung Menschenrechte, Bürgerrechte und so weiter. Das heißt, man hat ihn gerade nicht als Episode in einer langwährenden Auseinandersetzung, wo der Gegner jetzt sinnvollerweise eins furchtbar auf die Nase bekommt, kommuniziert, sondern als eine folgenreiche Transformation einer Gesellschaft in ihren inneren Strukturen. Wenn richtig ist, was Sie einwenden, da bin ich mir nicht ganz sicher, dass alle militärischen Einsätze episodisch sind, dann muss man sie sowohl strategisch als auch taktisch anders anlegen. Dann geht es wesentlich darum, dem Gegner maximalen Schaden und sich selber möglichst geringen Schaden zuzufügen und dann wieder in eine Situation der begrenzten Vulnerabilität zurückzukehren. Das ist aber gerade nicht der Fall gewesen, sondern man hat gerade in der Form, wie Sie es ja auch selber beschrieben haben, für den Einsatz der Bundeswehr auf eine strukturelle Transformation der afghanischen Gesellschaft gesetzt und die ist gescheitert.
Also jetzt ist die Bundeswehr, jetzt ist der Westen draußen aus Afghanistan, aber stattdessen sind jetzt die Deutschen in Mali. Es wurde ja schon öfters jetzt angesprochen. Herr Keim, hat dort, wo man jetzt das Kommando der europäischen Ausbildungsmission auch noch übernimmt, hat man sich dort ebenfalls auf ein ungewisses Abenteuer eingelassen? Die Frage ist ja, die viele stellen, was haben die Deutschen in Mali verloren?
Also ich bin so ein bisschen zurückhaltend, so Analogieschlüsse zu ziehen, Mali sei das neue Afghanistan. Aber so unter dem Blickwinkel, den wir jetzt heute diskutieren, was bedeutet das für Auslandseinsätze, gibt es zumindest einige strukturelle Ähnlichkeiten, gerade wenn wir über die Probleme oder Herausforderungen diskutieren. Ich will nur auf drei hinweisen. Erstens, Genauso wie in Afghanistan fehlt es in Mali an einem lokalen Partner, der sozusagen wir uns vorstellen könnten als eine effektive, als legitim erachtete Regierung, die das Vertrauen der Bevölkerung genießt und die das Land transformiert. Wir hatten 2 Militärputsche in 9 Monaten, im August letzten Jahres und im Mai diesen Jahres.
Durchgeführt von der Armee, sollte man dazwischen noch sagen, von der Armee, die die Deutschen ausbilden sollten eigentlich. Zu einer, eher demokratischen Armee. Stattdessen putschen die.
So, und vor dem Hintergrund haben viele Regierungen, die an den unterschiedlichen Missionen beteiligt sind, erhebliche Zweifel, ob sie mit diesem Partner weiter fortschreiten wollen. Das zweite Problem ist, betrifft die Interventenseite. Da gibt es ja auch unterschiedliche Vorstellungen, weshalb man überhaupt im Lande ist. Und das ist auch eine Parallele zu Afghanistan. Frankreich ist im Land, um Antiterrorkampf zu machen, die Dschihadisten zu bekämpfen. Das darf die Bundeswehr in Mali gar nicht. Dementsprechend zieht man vielleicht nicht an entgegengesetzten Seiten des Strickes, aber doch unterschiedliche Akzente. Und das Dritte, was auffällt, ist, auch da gibt es Parallelen zu Afghanistan, die unterschiedlichen Missionen, die unterschiedliche internationale Akteure im selben Land verfolgen. Ich habe es ja gerade schon verdeckt angesprochen, es gibt die separate, rein national-französische Mission Barkhane, die Antiterrorkampf macht mit 5.100 Mann. Es gibt MINUSMA, die UN-Mission, an der die Bundeswehr beteiligt ist, die ein Friedensabkommen, einen brüchigen Friedensstillstand von 2015 überwachen soll, das Land stabilisieren soll. Und es gibt die EU-Mission, die Trainingsmission, die Streitkräfte ausbilden soll. Und wie das koordiniert, komplementär zu einem erfolgreichen Ende geführt werden soll, das ist doch, glaube ich, eine zentrale Herausforderung. Und ohne jetzt zu sagen, Afghanistan ist das neue Mali oder das Afghanistan im Sahel, wie es dann häufig apostrophiert wird, diese strukturellen, nennen wir es mal, Herausforderungen oder Schwierigkeiten, vor denen die internationale Gemeinschaft steht, die sind doch sehr ähnlich.
Ich würde gerne anschließen an das, was Herr Keim gesagt hat. Nicht? Wenn man das jetzt auf eine abstraktere Ebene hebt, dann heißt das, eigentlich Erfolg kann man nur haben, wenn man solche Interventionen als Kampfeinsätze betrachtet. Also Zerschlagung von irgendwelchen Gruppierungen, die dort sind und die dem eigenen politischen Konzept nicht entsprechen. Und wenn man das erreicht hat, sowas kann man ja erreichen, dann schnell wieder Rückzug. Das ist im Prinzip ein Konzept, von dem man sagen kann, da gibt es Möglichkeiten, es als erfolgreich zu beschreiben. Geht man aber auf den anderen Weg, in dem nicht wesentlich der Kampfeinsatz im Zentrum steht, sondern die Transformation einer Gesellschaft oder der Aufbau demokratischer Strukturen oder die Schulung einer Armee in dem Sinne, dass sie eine demokratiekompatible Armee ist, dann erhöht man in dramatischer Weise die eigene Verwundbarkeit und die Chance der Niederlage. Das heißt, wenn man darüber nachdenkt, muss man sagen, es ist auch ein speziell deutsches Scheitern in dem Sinne, dass diese Einsätze normativ überladen worden sind. Das hat sicherlich auch mit uns was zu tun, weil wir gedacht haben, ja, eigentlich macht man das ja gar nicht mehr und militärischer Gebrauch ist außer Mode gekommen. Und deswegen, wenn man sich schon dazu entschließt, dann kann man das eigentlich nur unter der Bedingung, dass man sehr hochstehende, ja, politische und moralische Ziele sich steckt und nicht gewissermaßen das Ganze begreift als einen Schlagabtausch, bei dem das Ziel darin besteht, selber möglichst gut durchzukommen. Und das meine ich auch vorhin, als Sie mich angesprochen haben darauf, mit Zäsur. Es ist eine Zäsur, in der man sich entscheiden muss, entweder zu sagen, okay, wir setzen sehr viel Geld ein, wir begreifen unsererseits Zeit als eine strategische Ressource, planen solche Einsätze auf 20, 30 Jahre und werden dabei Verluste hinnehmen müssen. Oder aber, dass man sagt, das können wir uns gar nicht leisten, das ist auch in einer Gesellschaft wie der unseren nicht durchhaltbar. Wir machen das lieber so, dass, wenn wir glauben, wir können ein Regime, so wenig das unseren Vorstellungen entsprechen mag, retten, indem wir militärisch intervenieren. Und das ist allemal besser, als wenn die Gegenseite siegt, dass man dann zu einem Einsatz kommt, aber wieder rausgeht. Das sind aber klassische Kampfeinsätze und eben keine Einsätze im Sinne der Transformation einer Gesellschaft.
Herr Bauer, es gibt ja aber auch unausgesprochene Ziele. Ein unausgesprochenes Ziel ist ja in der Sahelzone, dass man die Migrantenströme aus Afrika eindämmen möchte, dass sie nicht rüberkommen nach Europa und deswegen eben die dortigen Armeen unterstützt, vor allem die Grenzen dicht zu halten. Ist Deutschland, ist Frankreich, sind die Europäer diesem Ziel näher gekommen in Mali?
Ich glaube, das ist die ganz große Sorge. Und wenn ich in diesen Staaten unterwegs bin, sehe ich, dass von Mali bis in den Südsudan, also der ganze Gürtel der Sahelzone, gerade zerbröselt, in sich zusammenfällt, die Staaten kollabieren, die Ordnung kollabiert, Dschihadistenorganisationen und Mafiaorganisationen machen sich stattdessen in diesem Vakuum breit. Dann haben sie noch die Klimakatastrophe dort, zunehmende Armut, Überbevölkerung, gleichzeitig aber auch durch Fernsehen, Internet etc. die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa. Und ich bin selber mit mir da sehr am Ringen, aber wir haben einfach das große Problem, dass an der Grenze Europas in der Sahelzone, aber natürlich auch im Nahen Osten, die Staatlichkeiten verloren gehen. Und die große Gefahr besteht, dass Teile der Bevölkerung den Schluss daraus ziehen, aus dieser Perspektivlosigkeit, sich auf den Weg zu machen, wie sie es in den vergangenen Jahren getan haben. Und bisher hat man versucht, auf eine nicht sehr glückliche Art, da stimmen wir wahrscheinlich alle überein hier in dieser Runde, mit Militäreinsätzen, mit Aufbauhilfe, Ausbildungsprogrammen zu stabilisieren. Das ist die eine Möglichkeit, die bisher nicht so geglückt ist. Und die andere, wenn man dieses nicht täte, die andere Möglichkeit, die dann wahrscheinlich ist, dass man die EU-Außengrenzen militarisiert sozusagen. Also dass man die Gewalt dann verschiebt aus diesen Auslandseinsätzen an die EU-Außengrenze. Aber spätestens da wird sie dann quasi aufbranden, wenn dieses Szenario dann wahr wird. Also wir sind in einem wirklichen Dilemma, aus dem wir nicht so einfach rauskommen.
Wollte ich gerade sagen, was wäre eigentlich, wenn man aus den gescheiterten Auslandseinsätzen den Schluss zöge? Wir haben dort nichts verloren, wir sind dort nicht weitergekommen, also überlassen wir jetzt im Fall Mali die Sahelzone einfach sich selbst und damit natürlich auch den Islamisten.
Ich glaube, dann passiert das, was gerade in Afghanistan droht zu passieren. Dann haben wir Chaos, dann haben wir einen immer wieder aufschwappenden Bürgerkrieg, weil die Kräfteverhältnisse dort so komplex sind. Und dann haben wir ein großes Flüchtlingsszenario, das wiederum uns hier in Europa innenpolitisch deutlich verändern dürfte. Das haben wir 2015 schon gesehen mit dem Aufstieg der populistischen Parteien. Ich glaube, wir müssen da grundsätzlich neu nachdenken, dringend drüber nachdenken, auch über die Frage, ob jetzt Instrumente wie die Bundeswehr überhaupt dazu geeignet sind. Herr Münkler hatte das angesprochen, ich stimme Ihnen sehr zu. Es ist die Frage, ob unsere Gesellschaft, so wie sie in den letzten Jahrzehnten aufgestellt war, überhaupt noch in der Lage ist, eine Armee hervorzubringen, die diesen Belastungen standhält. Und gleichzeitig die Frage auch, brauchen wir nicht mehr Ausbildung, auch bei der Bundeswehr, mehr Sprachkenntnisse, mehr kulturelle Erfahrung? Wozu noch diese große stehende Armee in Deutschland? Müssen wir nicht alles wirklich drastisch umbauen, um eben neue Möglichkeiten zu schöpfen, um in der Sahelzone und jenseits der EU-Außengrenze punktuell einzuwirken?
Herr Keim, die Frage ist ja jetzt schon mehrmals aufgetaucht. Wir leben in einer postheroischen Gesellschaft, hat Herr Münkler gesagt. Wie beurteilen Sie das? Ist Deutschland, ist diese Gesellschaft womöglich gar nicht reif, gar nicht gemacht für solche Auslandseinsätze? Sollte man es besser gleich ganz bleiben lassen, das anderen überlassen, wie es die Linke fordert?
Es ist zumindest eine Dilemmasituation, aus der es keine einfache Antwort gibt. Natürlich könnte man jetzt angesichts der bescheidenen Ergebnisse in Mali, da verschlechtert sich die Sicherheitslage ja auch eine weitere Parallele zu Afghanistan, angesichts des verheerenden Selbstmordanschlags auf das deutsche Kontingent aus jüngster Zeit, gibt es eine reflexartige Antwort, die da lautet, afrikanische Lösung für afrikanische Probleme, was haben wir damit zu schaffen? Da gilt zum einen das Argument, was gerade angedeutet worden ist, dass wir damit gewollt wie ungewollt Instabilität in der Peripherie Europas vielleicht nicht befördern, aber hinnehmen. Ich würde noch ein anderes Argument hinzufügen. Gerade die Bundesregierung, die wir jetzt haben, hat sich doch in besonderer Art und Weise und aus guten und aus nachvollziehbaren Gründen als besondere Speerspitze des Multilateralismus präsentiert, als Trägerin der internationalen Ordnung, als Protagonistin multilateralen Handelns, gerade als Reflex auf den Gegenentwurf, den wir unter Donald Trump gesehen haben. Von daher wäre es ein skurriles, um nicht zu sagen kontraproduktives Zeichen, wenn jetzt die Bundeswehr ihren Einsatz in Mali abbrechen würde und den Vereinten Nationen oder der Europäischen Union, wenn ich das so flapsig sagen darf, die Brocken vor die Füße werfen würde. Das kann man tun. Man würde damit viele deutsche Soldaten schützen. Aber wie alles in der internationalen Politik käme auch eine solche Entscheidung mit einem Preisschild daher.
Herr Münkel, ein Standardargument gegen militärische Mission ist ja immer wieder, das führe letztendlich zu einer Militarisierung der Außenpolitik, auch in der Sahelzone. Was halten Sie davon?
Ja gut, das ist sozusagen so ein generalisierender Vorwurf, Militarisierung der Außenpolitik. Die Bundeswehr ist ein letzten Endes so bescheidenes Instrument, dass da von Militarisierung ernstlich nicht die Rede sein kann. Zweitens ist wirtschaftliche Macht letzten Endes in struktureller Hinsicht sehr viel wichtiger als militärische Macht. Militärische Macht ist ein kurzfristiges Erzwingungsinstrument. Und ich wäre jetzt gar nicht dagegen, darüber auch nachzudenken und über ihre Brauchbarkeit nachzudenken. Aber man muss das realistisch tun im Hinblick auf das, was Militär leisten kann und gleichzeitig das, was Militär nicht leisten kann. Und ich glaube, Herr Bauer hat gesagt, wir befinden uns da in einem Dilemma. Wir können den nordafrikanischen Raum einschließlich der Sahelzone nicht zerfallen lassen, die Achsel zucken und sagen, das geht uns nichts an, nicht? Oder wie das bei Goethe im Faust heißt, wenn fern, in diesem Falle hinter der Türkei, die Waffen aufeinanderschlagen, das ist nicht unser Ding, wir trinken ein Glas Wein. Das ist so nicht. Man braucht Lösungen, nicht? Und eine der Antworten auf die Flüchtlingsbewegung war ja, wir müssen das an Ort und Stelle, wo sie entstehen, lösen. Da muss man also jetzt an intelligenten Konzepten arbeiten, bei denen man dem Militär die Aufgaben zuweist, die es wirklich erfüllen kann, aber nicht so tut, als sei Militär eine Art Menschenrechtsorganisation und alles möglich andere, wie das teilweise ist. Also das, was wir lernen, ist im Prinzip ein Scheitern einer übermäßigen Normativierung der internationalen Politik, eine Überforderung der Instrumente. Und was erforderlich ist, ist ein neues Durchdenken von Grand Strategy, also übergeordneter Strategie, Strategie und operativen Handlungen, im Hinblick auf das, was einem an Ressourcen zur Verfügung steht und wo man auch in der Lage ist zu sagen, das machen wir nicht nur für 2 Wochen, sondern auf lange Zeit. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Wir können also jetzt nicht sagen, wie Sie das angesprochen haben, wir lassen alle Auslandseinsätze und bleiben schön zu Hause und machen das wie die Schweiz, sondern wir müssen daraus lernen, in Zukunft diese Dinge besser, klüger und mit mehr Umsicht anzugehen.
Wenn ich das jetzt simplifiziere, was Sie sagen, dann läuft das ja am Ende darauf hinaus. Deutsche Soldaten sollten sich an klar definierten kurzfristigen Kampfeinsätzen beteiligen. Ansonsten sollte die Bundesregierung, sollte der Westen Fluchtursachen auf eine zivile Weise in diesen Krisenländern bekämpfen. Habe ich Sie da so richtig verstanden?
Haben Sie völlig richtig verstanden. Und da kann natürlich bei der Bekämpfung von Fluchtursachen die Auseinandersetzung mit fundamentalistischen, in diesem Raum Mali, in der Regel islamistischen Gruppen, Boko Haram und anderen, eine Rolle spielen, die man sozusagen nicht mit Geld, sondern nur mit Zwangsgewalt angehen kann. Aber man muss das voneinander trennen. Dann ist eben das Militär dazu da, entsprechende Schläge durchzuführen. oder vielleicht auch ortsgebundenes Militär aufzubauen. Das ist aber ganz schwierig, weil man da mit Misstrauen arbeitet. Und alles andere muss man klug abschichten und kann nicht sagen, all das macht die Bundeswehr nicht. Sie bohrt Brunnen, sie baut Brücken, sie schafft Vertrauen und gleichzeitig soll sie aber gegebenenfalls auch kämpfen. Ja, okay. Und dann sagt man, okay, das eine ist MINUSMA und das andere ist Europäische Union und das dritte ist UN-Mission. Das hat Herr Keim ja schon angesprochen. Die sind nicht miteinander verzahnt, sondern sind im Prinzip so organisiert, damit möglichst viele unterschiedliche Akteure daran teilnehmen können. Das ist aber ein anderer Imperativ als einer, der auf die Effekte eines solchen Einsatzes schaut.
Herr Bauer, wenn man jetzt dieses theoretische Konzept abgleicht mit den Erfahrungen, die Sie vor Ort machen, ist das für Sie schlüssig? Würde das womöglich auch die Bundeswehr und die Soldaten entlasten, die ja eigentlich als Soldaten das Kämpfen lernen sollten und nicht Schulen bauen und Brunnen bohren?
Ich glaube, wir dürfen nicht wieder den Fehler begehen, hier zu früh zu generalisieren. Wenn wir zum Beispiel uns den Nordosten von Syrien angucken, ein anderer Konfliktschauplatz, war da ja vor 2 Jahren die große Frage nach Abzug der US-Truppen, diese einseitige Entscheidung von Donald Trump, ob nicht die Franzosen, das Angebot gab es ja, und die Deutschen zusammen mit anderen europäischen Armeen diese 3000 US-Soldaten bei den syrischen Kurden ersetzen. Das wurde dann nicht gemacht, mit der Folge, dass die Türkei eingefallen ist, dass Assad wieder oben in den Norden gekommen ist und das Konfliktpotenzial in dieser Region, die zu einer der letzten ruhigen Regionen zuvor gehört hatte in Syrien, wieder erheblich zugenommen hat. Aus meiner Sicht wäre es da durchaus sinnvoll gewesen, ein europäisches Kontingent nach Syrien zu schicken. Die Kurden hatten die Einladung ausgesprochen, um dort auch dauerhafter stationiert zu werden, ohne gleichzeitig an tatsächlichen Kampfhandlungen beteiligt zu sein, weil die Türken hätten natürlich einen Teufel getan und NATO-Truppen angegriffen. Auch Assad hätte das nicht gewagt. Also ich will nur sagen, man muss, glaube ich, von Konstellation zu Konstellation schauen, aber eine generalisierte Antwort fällt mir da schwer. Ich appelliere immer auch an die Politik, ein bisschen außerhalb der Konvention zu denken, in der jetzigen Extremsituation. Ich glaube, zurück in die Sahelzone gehend haben wir immer den großen Fehler gemacht, uns nur ausschließlich über die offiziellen Zentralregierungen zu bewegen und übersehen, dass es sich bei diesen Staaten wie Mali um nicht richtige, nicht reguläre Staaten handelt, sondern ich nenne die immer Zombie-Staaten. Das sind Kunstgeburten der Franzosen, der Briten aus der Kolonialzeit. In Mali wurden Völker zusammengesperrt in ein Land, die sich gegenseitig früher als Sklaven gehalten hatten. Und jetzt hatte man dann verlangt, von diesen beiden Landesteilen miteinander fröhlich Staat zu machen mit ein bisschen Entwicklungshilfe. Und dass das natürlich, platt gesagt, auf Dauer so nicht funktionieren kann, war eigentlich klar. Also die Frage von mir, wäre es nicht sinnvoll, wenn deutsche Diplomatie, deutsche Entwicklungshilfe deutlich intensiver auch sich regionalisieren würde, offizielle Kontakte zu den regionalen Machthabern knüpft, nicht nur zu den offiziellen Ministerien, um so auch dauerhafte Vertrauensverhältnisse aufzubauen in den Regionen der Sahelzone, von denen die meisten dieser Konflikte ja ausgeht. Muss man nicht außerhalb der Konvention allmählich denken? Das ist meine Frage.
Also klar ist, die Weltformel für den gelingenden Auslandseinsatz, die hat noch keiner gefunden, auch wir nicht, Herr Münkler. Es gibt insgesamt 13 internationale Einsätze, an denen die Deutschen beteiligt sind, von Mali über den Südsudan bis vor die Küste Somalias, Irak und bis hoch ins Baltikum. Was glauben Sie, sind diese Auslandseinsätze künftig Auslaufmodelle deutscher Außenpolitik oder müssen wir damit rechnen, dass sie womöglich noch zunehmen werden?
Herr Keim hat ja schon gesagt, es gibt auch welche, bei denen es keine genuinen deutschen Interessen gibt, aber so etwas wie Bündnisloyalität, also sozusagen ein Investment in den guten Willen eines wichtigen Verbündeten, dem man symbolisch oder auch tatsächlich zur Seite steht. Das ist das eine. Und das andere ist, ein bisschen hat Herr Bauer das angesprochen, als er auf die Kurden zu sprechen kam, die Identifikation gemeinsamer europäischer Interessen, wo man also kooperiert auf der Ebene der Europäer, auch mit einer gewissen Abständigkeit zu den USA, die andere Fähigkeiten, aber auch andere Zielsetzungen haben. Also die Entwicklung einer Politik, die darauf aus ist, den geopolitischen Raum im weiteren Sinne der EU oder des Schengen-Raumes im Vorfeld sichern zu können und das nicht zum Nachteil der meisten Leuten, die dort leben, also in einer nicht kolonialistischen Form. Das ist das Problem. Und in dem Sinne wird es auch weiterhin Auslandseinsätze geben. Es gibt ein paar Profiteure, die sozusagen gar nichts tun, und aber die Effekte des Tuns anderer für sich konsumieren. Dafür ist aber Deutschland zu groß und zu wichtig, als dass es sich eine solche Nutzenmaximiererposition auf Dauer leisten könnte. Und da ist man ja auch seitens der europäischen Nachbarn und Verbündeten einer notorischen Kritik ausgesetzt.
Herr Keim, die Stiftung Wissenschaft und Politik, für die Sie ja tätig sind, ist doch recht nah dran an den politischen Entscheidern in Berlin. Was glauben Sie, wird man aus dem Debakel in Afghanistan tatsächlich Lehren ziehen oder wird man sich am Ende beratungsresistent zeigen und einfach so weitermachen wie bisher?
Ich würde es mir anders wünschen, aber ich glaube, von der angestrebten Evaluierung, Bewertung, wie auch immer man es aufzäumen möchte, wird wenig übrig bleiben. Wobei der Begriff Evaluierung für mich nicht ganz passend ist. Er wird häufig verwendet. Der kommt so bürokratisch-technisch daher. Und ich glaube, für ein abschließendes Urteil über Afghanistan und den Einsatz geht es ja nicht darum, ob die Mittel des Bundesministeriums für Wirtschaft, die Zusammenarbeit in Nordafghanistan korrekt abgeflossen sind. Das ist eine Petitesse. Oder ob eine bestimmte militärische Operation in Afghanistan der Bundeswehr korrekt durchgeführt worden ist. Also so dieses Kleinteilige, daran hat niemand Interesse und das hat auch nichts mit der Bewertung des Einsatzes zu tun. Man muss vielleicht nochmal zum Abschluss sagen, ein Auslandseinsatz der Bundeswehr ist ein hochpolitisches Unterfangen. Es muss politischen Zielen dienen. Und diese politischen Ziele müssen gegen das Licht gehalten werden. Ob sie realistisch zu erreichen waren mit den angestrebten Mitteln und ob sie erreicht worden sind. Und je politischer etwas wird, desto kontroverser ist es. Und vor diesem Hintergrund bin ich etwas zurückhaltend, an eine Bewertung zu glauben. Und wenn ich noch einen Satz zu Ihrer vorhergehenden Frage da sagen darf, man muss sich ja immer vergegenwärtigen, dass deutsche Auslandseinsätze nur in einem multilateralen Format stattfinden können. Und wir haben dafür drei: Vereinte Nationen, EU und die NATO. Und in allen drei Formaten gibt es eine erkennbare Zurückhaltung, sich auf diese großformatigen Stabilisierungseinsätze einzulassen. Das heißt, wir wissen natürlich nicht, was in 20 Jahren sein wird, aber soweit wir schauen, scheint mir doch zumindest die große Epoche von Auslandseinsätzen, wie wir sie mit Kosovo hatten, wie wir sie mit Afghanistan hatten, erst einmal zu Ende zu gehen, obgleich doch die Notwendigkeit des Krisenmanagements weiter vorhanden ist.
Mission misslungen. Wie sinnvoll sind Auslandseinsätze? Das war die Frage in diesem SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Professor Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, an Professor Herfried Münkler, er ist Historiker in Berlin, und an Wolfgang Bauer, Reporter der Zeit. Am Mikrofon war Martin Durm.